wenn es auf grössere Wahlen zugeht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, wer kandidiert. Auf smartvote.ch kann ich mich beraten, welche Kandidatin zu meiner Überzeugung würde passen und welcher Kandidat sicher nicht in meinem Sinn würde politisieren. Es gibt im sogenannten Smart Spider 8 Kategorien, die wir als Wählendem aufzeigen, wo diese Leute etwa stehen bezüglich gesellschaftlicher Fragen, Außenpolitik, Sozialstaat, Umwelt. Vielleicht kommt es noch wieder, vielleicht seid ihr dort auch schon gewesen, suchen. Eine weitere Kategorie heisst Law and Order. Recht und Ordnung. Frage: Wie hast du es mit den Geboten und mit den Gesetzen? Und zwar nicht nur mit den politischen oder den juristischen, sondern auch mit den biblischen Gesetzen. Es gibt einen Psalm, es ist mit 176 Vers der längste. Und er fokussiert inhaltlich auf ein einziges Thema. Du ahnst es schon, auf welches? Die Gebote Gottes oder das Gesetz. Das tönt jetzt zum Beispiel so. Vers 16. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Oder 127. Umso mehr liebe ich deine Gebote, mehr als das allerfeinste Gold. Oder noch der Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Ich habe mich so gefragt, wie kann man ins Schwärmen kommen über das Gebot von Gott? Und das sage ich und schreibe fette 176 Verse lang. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nach der Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten, nach dem Reich von Kanaan, bei der Einweihung vom Tempel mit dem König Salomo oder im Buch vom Hohelied, dass dort geschwärmt wird. Aber dass man über das Gebot von Gott, über das Gesetz von Gott kann ins Schwärmen kommen, das ist vielleicht noch mehr als mir nicht gerade so naheliegend. Es erstaunt vielleicht auch, ist nur schwer verständlich. Was muss der Autor für ein Typ sein? Ein Asket, ein Mönch, ein Theoretiker? Auch wenn der Autor bei diesem Psalm nicht explizit angegeben ist, erwähnt ist, gehen die meisten Ausleger davon aus, dass es nur einen Verfasser geben kann. Nämlich der mit einer märchenhaften Tellerwäscherkarriere. Hirtenbub, Flüchtling, Krieger, Multimilliardär, König, Herrscher. Einer, der alle Ressourcen und Macht hat, das zu tun und zu lassen, was er will. Einer, der sozusagen über dem Gesetz vom Land steht. Ja, einer, der selber Gesetz erlassen kann. Wie kann der nur so schwärmen? Das heisst, er schränkt sich damit ein. Er lässt sich ja auch beschneiden. Offenbar macht David eine ganz andere Erfahrung. Es scheint, als Heiger selber erlebt, wie matchentscheidend es kann sein kann, wenn man die Essenz, alles Gute aus dem Gebot von Gott, für das eigene Leben nimmt. Und dort ist es gut, wenn man es eben beherzigt. Es am eigenen Leben anwendet und dabei merkt, so paradox scheint, wo wir uns von Herzen an Gottes Gebot halten und uns von ihnen leiten lassen, bewahren sie uns wie Leitplanken vor dem Abgrund, wo wir reingeraten könnten. Und sie führen uns in die Freiheit, und zwar in die grösstmögliche, was in dieser gefallenen Welt überhaupt möglich ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, ist doch heute Pfingsten? Warum redet er von dem Gebot von Gott? Szenenwechsel, wir gumpen tausend Jahre in die Zukunft. Hören wir darauf in den Abschnitt, wo Jesus seinen Jüngern zu kommen vom Heiligen Geist ankündet, anfängt. Johannes 14, Abvers 15. Dort sagt Jesus: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Also im zweiten Teil von dem Text aus Johannes 14 folgt die Ankündigung, die Verheißung vom Heiligen Geist. Und genau das geschieht. Erfüllt sich nach der Auferstehung und Auffahrt von Jesus an dem einen jüdischen Wochenfest am Schavuot, wo Apostelgeschichte 2 uns davon berichtet. Das Schavuot gehört zusammen mit Pessach und Sukkot zu den drei Festen im Jahr, wo jeder männliche Israelit nach Jerusalem musste reisen. Die anderen Feste haben sie feiern, wo sie auch waren, zerstreut in den römischen Provinzen. Aber diese drei Feste, Pessach, Schavuot und Sukkot, das war obligatorisch für alle Männer. Die Kinder und die Frauen mit dürfen, aber die Männer mussten. Auf Israel heute habe ich einen Clip gefunden, also nicht von denen, aber von einem Mädchen, jüdisch-orthodox, der heute erklärt, was Schavuot, das jüdische Wochenfest, bedeutet. Gott hat sein Volk beauftragt, drei grosse Feste im Jahr in Jerusalem vor Ort in der Gemeinschaft zu feiern. Also stellen wir uns das vor, wie das dort in diesem Jerusalem gewuselt haben muss. Wenn man es mit der Drohne drüber gehen will, wie auf einem Ameisenhaufen in einem Bienenhaus. Das ist drunter und drüber gegangen. Am ersten von diesen drei Festen, am Pessach, soll sich das Volk jedes Jahr daran erinnern, dass es einmal in der Knechtschaft war, in Ägypten, und durch das Blut von einem Lamm an den Türpfosten vor dem Gericht von Gott ist geschützt und bewahrt geblieben. Und durch die machtvolle Hand von Gott ist es aus der Sklaverei in die Freiheit geführt worden. Cool, frei, super, mega. Offenbar hat etwas gefehlt. Wie soll ein Volk in Freiheit leben, in einer Freiheit ohne Leitplanken, ohne Richtlinien? Wo das geschieht, da wird es für das Gemeinwohl relativ schnell gefährlich. Die Geschichte zeigt, dass Freiheit ohne Leitplanken unweigerlich für einen Teil, meistens für die Mehrheit eines Volkes, wieder in Unfreiheit führt. Also wenn man Geschichte anschaut mit Revolten, mit Revolutionen, wo man nach Freiheit gelächzt hat, ist es schwierig gewesen. Alle haben sich gefreut, jetzt ist man endlich frei, oder? Und wie ist es dann rausgekommen? Und dass das nicht auch so kommt, beim Volk Israel, gibt Gott Leitplanken. Und darum kommt das zweite Fest nach Pessach, nach dem Auszug. Darum folgt das Schavuot. An diesem Fest sollen sich die Israeliten nämlich daran erinnern, dass 50 Tage nach der Rettung aus Ägypten am Berg Sinai etwas Spektakuläres geschieht. Und es war so spektakulär, wir können es nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, dass zuerst alle Israeliten dabei sein wollten. Und nachher, wo Gott wirklich geredet hat, ist es so krass geworden, dass sie gesagt haben, oh, Entschuldigung, wir wollen nicht, gib es einfach an Mose, wir halten es nicht aus. Also es muss ziemlich gewaltig gewesen sein. Feuer, Lärm, Donner und Gottes Reden vom Himmel her. Der Talmud sagt dazu, jedes Wort und jede Sache, die aus dem Mund des Allmächtigen hervorgeht, zerteilt sich in 70 Zungen und 70 Sprachen. Und eine Überlieferung im jüdischen Midrasch redet auch von 70 verschiedenen Stimmen, 70 verschiedenen Sprachen, wenn Gott redet. Mit dem Ziel, dass es alle Welt kann hören, wie froh und glücklich das Volk von Gott ist, dass es das Gesetz bekommt. Das Gesetz, müssen Sie sich das mal vorstellen, es besteht aus 365 G und 248 Verbot. Schavuot erinnert also an den Empfang von Gottes Gesetz, an Gebote, die so anders waren als die, die vorher für Israel gegolten hat in der ägyptischen Gefangenschaft. Das müssen wir einmal im Blick haben. Nicht mehr als freie Schweizer oder Europäer, die seit eh und je Demokratie gewonnen sind. Sie kommen aus Unterdrückung. Und jetzt haben sie plötzlich nicht nur Pflichten, sondern jetzt haben sie Recht. Das erste Mal. In dieser neu gewonnenen Freiheit hat Israel mit dem Gesetz quasi eine Verfassung bekommen. Eine Verfassung, die das Zusammenleben untereinander und das Zusammenleben mit Gott regelt. Und ich sage es noch einmal, die grösstmögliche Freiheit gewährleisten soll. Und so wird das Gesetz nicht als einengend erlebt, sondern als Weisung, als zielführende Orientierung. Und darum ist Schavuot bis heute, wir haben es da ein bisschen gesehen, ein fröhliches Fest. Pro Haushalt werden zwei gesäuerte Brot backen. 3. Mose 23, 17. Warum gesäuerte? weil an Schavuot etwas Besonderes ist. Und das fasziniert mich immer, denn ein Fest, das Gott gestiftet hat, es ist immer etwas Besonderes, ganz Besonderes. Je nachdem, bei unserem Fest, wenn es wieder auf das oder auf das zugeht, denkt man, ja, jetzt hat man ja vielleicht frei. Und, also, sage ich so, der grosse Teil, oder? Aber sind wir uns noch bewusst, was das Besondere an diesem Fest ist, das Gott gestiftet hat? An Schavuot, im Unterschied zu anderen Festen, dürfen nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen ins Heiligtum vom Tempel. Und warum der säurete Brot, der Sauerteig als Bild von der Sünde, gleich wie sie zu Weg waren, gleich wie sie unterwegs waren, sie dürfen Gott so nahe kommen, könnte man sagen, wie nie sonst. Und zum Essen, und die kulinarisch interessiert sind, da gibt es an Schavuot Milchspeisen. Also Kuchen, Creme, Joghurt, heute, dann noch nicht, heute auch Glassen, Milch, Süßigkeiten und Honig. Also erinnere ich daran, dass im Gesetz entsprechende Speisevorschriften stehen. Die weiße Farbe der Milch erinnert an die Reinheit der Gebot. Die Süßigkeit und der Honig drückt aus, dass das Gebot von Gott süß wie Honig sind. Vers 103 von dem Psalm 119. Denn Früchte, Blumen und diverse landwirtschaftliche Zeugnisse weisen auf eine zweite Bedeutung von Schavuot her, der Anfang der Weizenernte. Und wenn man so rausschaut, kann man feststellen, es hat ein andere klimatische Voraussetzungen gehabt. Aber in Israel können sie noch heute, ich kann jetzt ernten. Oder nach dem Frühregen, ab so November, wenn es gut geht, bis Anfang März. So. Die Erstlingsfrüchte, die dort geerntet werden können, die symbolisch für den Reichtum und für die Schönheit von Gott stehen. Aus dem Psalm 104, den wir vorhin gehört haben. Also der Gott, der aus nichts etwas schaffen kann. Natürlich gehen wir an Schavuot in die Synagoge. Sie haben geklippt, dann werden die 10 Gebote gelesen. Und es wird das Buch Ruth gelesen. Schon nicht so lange her, haben wir uns mit dem befasst. In zwei Teilen, ich kann es noch nachhören. Von der Elisabeth. Und die moabitische Ausländerin Ruth steht quasi für das Israel, wo der Naomi, wo quasi Gott im übertragenen Sinn Treue verspricht. Und durch das, dass es Ruth macht, lehrt sie nachher den Gott von Israel kennen. Das ist echt das. Also dort am Sinai verspricht bei der Gesetzgebung das Volk eigentlich Treue an Gott. Noch schnell die Klammer, das wäre ein anderer Ast, aber es hat mich gleich fasziniert. Kurz nachdem das ja geschehen ist, kommt ja die Sache mit dem goldenen Kalb. Und es ist eine mega tragische Sache. Und es kommen ungefähr 3000 Leute dort ums Leben. Ab Pfingsten kommen etwa 3000 Leute nachher dazu. Also es gibt x Parallelen, wenn man dort ein bisschen grabt. Schavuot, bevor wir schauen, was das jüdische Wochenfest mit unserem Pfingsten zu tun hat, noch einmal einen Blick zurück, dass wir es so ein bisschen einordnen können. Am Pessach, unserem Karfreitag, ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat dadurch für alle, die an ihn und seine Vergebung glauben, Freiheit von der Abhängigkeit von der Sünde und damit unsere Gotteskindschaft ermöglicht, erkauft. Und dass jetzt 50 Tage nach Ostern, nach seiner Auferstehung, eben an Schavuot der Heilige Geist ausgegossen wird, ist kein Zufall. Die Zeichen, die da geschehen, jetzt ab Pfingsten, erinnern die vielen tausend Juden, die jetzt in Jerusalem das live mitbekommen, genau an das, was sie eigentlich feiern. Eben an das Geschehen dort am Sinai, wo es eben auch Feuer hat gegeben, wo so geluftet hat, wo irgendetwas ist geschehen, wo etwas verändert hat. Die verschiedensten Sprachen, die 70, die der Talmud davon redet, und da gehören es Leute aus weiss ich wie viel Kulturen nachher. Der Petrus erklärt in Apostelgeschichte 2, 15 bis 18, was da jetzt gerade geschieht, was es bedeutet. Und es erfüllt sich dort vor den Augen von einer riesigen Festgemeinde eine weitere biblische Prophezeiung, die aus Joel 3, 1 bis 5. Die wollen wir anhören. Hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat, sagt der Petrus. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Nochmal schnell eine Klammer für uns, wo wir an der Offenbarung waren. In den letzten Tagen, da ab Pfingsten fährt die Endzeit an. Haben wir auch schon darüber geredet. Also der Ast wieder zurück. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben, und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden, weissagen. Merken wir auch, alle Generationen sind da mit hineingenommen. Was heute geschieht, was von uns Menschen her geschieht, ist, in den einen Kulturen werden je mehr weisse Haare, desto mehr er, oder? Und die Kinder haben nicht viel zu melden. In anderen Kulturen ist es vor allem die Jugend, die jetzt gerade präsent ist. Bei Gott sind es alle. Etwas Weites, das außergewöhnlich ist. Was hat jetzt geschehen am Pfingsten mit dem Gesetz am Sinai zu tun? Alle, die Christus bewusst ihr Leben anvertrauen, überkommen nicht ein neues Gesetz, sondern den Heiligen Geist. An Karfreitag und Ostern tut Gott eine Tür auf. Du und ich werden dort zu einer neuen Freiheit berufen. Dieser Freiheit als Kinder Gottes. Freiheit haben wir schon mal gehabt. Dann beim Volk aus Ägypten, oder? In der Wüste, wo sie aber nicht gewusst, was mit dieser Freiheit anfangen. Wie leben wir als Kind von Gott diese Freiheit? Mit dem Heiligen Geist schreibt Gott seine Gebote in die menschlichen Herzen. Der Heilige Geist erinnert uns an seine Gebote, macht sie uns lieb, erklärt sie uns, führt uns in alle Wahrheit. So wie am Sinai Israel dann in einen neuen Bund mit Gott eingetreten ist, so schließt Gott ab Pfingsten mit dem Heiligen Geist einen neuen Bund mit den Menschen. Also Pfingsten ist die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Ohne Pfingsten, ohne dass also dort geschehen, wären wir heute nicht hier. Vielleicht würden wir einander irgendwo über den Weg laufen, aber wir wären heute nicht in diesem Setting zusammen. Das finde ich so faszinierend. Es hat Auswirkungen. Gottes Plan wird ausgeführt, unabhängig von dem, was der Mensch oder der Widersacher im Schilde führt. Noch einmal, fast 3000 oder um die 3000 Menschen heisst, wir bekommen an diesem Tag, an diesem Fest, neues Leben. Es geschieht das, was Jesus dem Nikodemus sagt. Ohne von Neuem geboren zu sein, können wir das Reich Gottes nicht ererben. Gott verändert sich nicht. So wie Gott immer der Gleiche ist, so ist es auch sein Wort. Also das Erste und das Zweite Testament bilden eine Einheit. Wir reden meistens vom Alten und vom Neuen. Es gibt auch gewisse Strömungen der Christenheit, die ganz klar sagen, das Alte Testament, wir leben nach Pfingsten. Aber es ist der gleiche Gott, wo der Rotfaden dadurch geht. Wir kommen dann noch gerade drauf. Im Ersten sehen wir Symbol, Bilder, Verheißungen auf den kommenden Christus und auf den kommenden Heiligen Geist. Und im Zweiten sehen wir die Erfüllung von diesen Symbolen, von diesen Verheißungen, von diesen Bildern, die sie angekündigt waren. Also Pfingsten lässt uns auch ein, in die Vorschattierungen, das Geschehen im Ersten Testament einzutauchen und vielleicht wieder mal im Alten Testament zu lesen. Überall, wo wir uns darauf einlassen, vertäuft sich unser geistliches Verständnis. Emmaus Jünger. Was macht Jesus mit den beiden, die trostlos im Arsch unterwegs sind und eigentlich nicht mögen und gar nicht wissen, ob sie je wieder auf das Jerusalem zurück sollen? Da heisst doch, sie sind unterwegs und plötzlich war Jesus bei ihnen. Und bevor sie ihn erkennen, bevor sie miteinander das Brot brechen, was macht Jesus? Lukas 24, 27, dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Lassen wir uns darauf ein. Lesen wir auch wieder im Ersten, im Alten Testament. Der David hat sein Graben nach Gold so formuliert, Vers 97. Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Ich will es anders sagen. Über was denkst du den ganzen Tag nach? Mit was füllen wir unsere Seele und unseren Geist so einen ganzen Tag lang? Also wenn nicht so, vielleicht sagst du jetzt gerade, ja, wir kommen gerade ein paar Sachen zu sehen. Vielleicht bist du gar nicht so bewusst. Nimm mal so ein Blatt mit in den Tag und schreib dir mal einfach so ein paar Gedanken auf, die dich dann beschäftigen. Beim Körper sind wir mehr oder weniger schon länger einsichtig, dass Junkfood, also Speisen mit viel Salz, viel Zucker, viel Fett, auf Dauer der Gesundheit schaden. Für nicht wenige ist die richtige körperliche Ernährung sogar zu einer Art Ersatzreligion geworden. Also nichts gegen eine gesunde Ernährung ist auch nichts Neues. Im Gegenteil, am Hof des Nebukadnezar haben sich auch schon Daniel und seine Freunde darum bemüht, statt dass sie von der opulenten, nicht koscheren königlichen Tafel hätten essen können, haben sie gesagt, nein, Früchte, Wasser, Getreide, Gemüse, es reicht. So viel zum Körperlichen. Aber nochmal, unsere Seele und unser Geist lassen wir heute entweder von allerlei zumüllern. Manchmal merken wir es und manchmal merken wir es erst schon zu spät. Oder wir vernachlässigen sie, unsere Seele und unseren Geist, was da in den Körper investiert wird. Positive Challenge. Probier es mal, nimm mal in der nächsten Woche jeden Morgen einen Bibelvers. Vielleicht gehörst du zu denen, die ein ganzes Kapitel können. Nein, dann nimm ein Kapitel, aber eigentlich reicht ein Vers. Nimm einen Gedanken mit in diesen Tag und bewegne. Darüber nachsinnen. Die Juden sagen, darüber murmeln. Also nicht nur irgendwo im Köcher, im Hinterkopf, sondern aussprechen, zu formulieren. In der Pause, wenn du wartest, an der Kasse, auf dem Velo, statt dass du nervst über Sachen, die du sowieso nicht ändern kannst, Klammer auf, nicht über die, die man könnte ändern, Klammer zu. Ich bin überzeugt, dass sich ein Tag, wo wir über das Gesetz nachsinnen, darüber murmeln, statt über irgendwelche Dinge zu fluchen oder lieblos mit unseren Mitmenschen umgehen, weniger dunkel, weniger belastet, weniger feindselig ist. Wir werden am Abend zwar auch müde sein, aber es ist eine andere Müdigkeit. Probieren wir es doch eine Woche lang. Das Erste, was der Heilige Geist wirken will, ist die guten Gebote von Gott lieb zu machen und zu erklären, sofern wir das wollen. Sofern wir uns darauf eilen. Es gibt Christen, die sind so richtig Holy Spirit Junkies. Die wollen mehr Heiligen Geist. Ich tue wirklich viele Klammern auf. Wollen wir auch. Epheser 5, 18. Alle Christen sollten bestrebt sein, sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Sonst stimmt etwas nicht. Klammer zu. Aber die Heilige Geist Junkies, die meinen damit ein besonderes Feeling, Phänomen, das einfahren. Und die Gefahr dabei ist, ich sage nicht, dass man das nicht darf oder nicht soll, aber die Gefahr dabei ist, dass das Gebot von Jesus, wo uns der Heilige Geist ja zu uns herziehen will, wo er lieb machen will, wo er übersetzen will, in unser Setting, dass die zurück abgestuft werden, dass man sie aus den Augen, aus dem Sinn verliert, statt eben darüber nachzusinnen. Können wir uns vorstellen, dass das Gebot von Gott auch für uns wertvoller werden als Gold? Vers 72, immer noch aus dem Psalm 119. Dein Gesetz ist wertvoller für mich als Berge von Silber und Gold. Oder sind die Gebote von Gott für uns überholt? Spassbremsen, Spielverderben zum Entsorgen, Relikt aus dem Alten Testament, sagen es noch einmal, für uns nach Pfingsten ja gar nicht mehr so von Bedeutung war. Picken wir uns bestenfalls die raus, die uns nützen, nämlich, aha, das Angebot, wir sollen nicht das nehmen, was dem anderen gehört, das nützt mir, weil der andere mich nicht beklaut. Das nehmen wir, oder? Aber viele andere Sachen, ja, easy. Und jetzt, gell, es geht nicht um eine Gesetzlichkeit. Weil gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, kann ich wieder auf beide Seiten vom Ross gehen. Bei den Galater, die haben fälschlicherweise gemeint, das, was Jesus da hat, das reicht nicht. Und gehen auf die eine Seite vom Ross, aber das ist der Paulus in seinem Brief ziemlich deutlich schreibt, was sie nicht mehr brauchen zu machen, weil es Jesus schon da hat. Und Korinther gehen auf der anderen Seite ab und sagen, cool, in Jesus haben wir die Freiheit, lasst uns tun, was wir wollen. Alles ist uns erlaubt. Also, es ist typisch menschlich. Sondern es geht darum, dass wir schon noch mit diesen 10 Geboten lernen sehen, wie Gott unsere Freiheit möchte schützen möchte. Der gleiche Gott, im Alten und im Neuen Bund. Sie möchte erhalten aus Liebe. Was bedeutet mir das Gesetz von Gott? Hören wir darauf, wie ernsthaft Jesus in der sogenannten Bergpredigt über das Gebot redet. Matthäus 5, 17 und 18. Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, jetzt kommt's, sondern voll zur Geltung bringen. In der anderen Übersetzung heißt es, ich will sie bekräftigen und erfüllen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Es geht also beim Heiligen Geist nicht einfach um einen spirituellen Kick, um ein paar außergewöhnliche Glücksmomente. Der Heilige Geist ist nicht wie ein Teddybär für Christen, die nicht erwachsen werden wollen. Und er ist auch nicht ein Trostpflaster für all die, die bewusst empfinden, immer wieder ins Messer laufen und sagen, er hält mich schon wieder. Sondern er ist nach Johannes 15, 26 ein Tröster, der uns in alle Wahrheit leitet. Und nochmal das, was für ein Geschenk, was für ein aktuelles Geschenk in einer Zeit, in der Fake News und Emotionen höher gewichtet werden als Tatsachen. Der Heilige Geist ist ein Tröster, der uns in alle Wahrheit leitet, der Jesus bezeugt und gross macht. Nochmal schnell eine Klammer. Ich weiss nicht, ob der gestern hat, ich habe noch schnell reinschauen müssen. Das war nicht eine gute Idee, aber ab den 11 habe ich noch schnell in Eurovisions-Dings reingeschaut. Mir ist ein Sturm geworden. Aber Emotionen und Fake, einfach, ich denke, das ist wirklich ein Bild für die Welt. Und nicht im richtigen Sinn. Wir haben die Leute so leid da. Ich habe mich so gefragt, je mehr Schminke und so weiter, wie geht es denen, wenn das Licht weg ist und wenn sie nicht mehr auf der Bühne stehen und wenn die Türe zu ist und sie allein im Zimmer sind, wie geht es denen? Ohne Jesus, ohne Vater, ohne Heiligen Geist. Vor der Welt sieht es cool aus, oder? Aber wie sieht es da innen aus? Weiter will uns der Heilige Geist Gaben verleihen. 1. Korinther 12. So wie er will, wo wir dann wiederum im Dienst am Nächsten und zu unserer Erbauung und zu unserer Freude können einsetzen können. Unserer Umgebung. Alles immer zu Gottes Ehre. Die Stimme vom Heiligen Geist ist sanft. Er schreit nicht. Er zwingt nicht. Er wirbt um uns. Die Frage ist, achten wir auf sein Werben? Oder muss es zuerst so gehen wie am Elia? Dass wir erst, wenn wir in der Wüste unter dem Ginsterstrauch und in der Hölle sind und sagen, wir mögen gar nicht mehr, todmüde, dass wir erst dann hören. Manchmal geht es so. Manchmal ist es schwierig, im Trubel vom Alltag zu hören. Aber Gott redet nicht einfach lauter, je lauter es um uns ist. Sondern wir müssen hören. Und noch eine wunderbare Auswirkung zum Schluss für heute vom Heiligen Geist ab Pfingsten. Der Heilige Geist gibt Mut. Mut, um Christus zu bekennen, Mut, die frohe Botschaft weiterzutragen. Eindrücklich wie der griechische Petrus, der 50 Tage früher noch ein ängstlicher Deserteur und Lügner war, am Pfingsten plötzlich vor einer riesigen Menschenmenge redet, hersteht, Zeugnis gibt, predigt. Der gleiche, der ein Magd und ein Knecht etwas hat gesagt, nein, gehören da nicht dazu. Mut. Freimut. Seine ehemalige Menschenfurcht ist vom Heiligen Geist in Freimut umgewandelt worden. 2. Timotheus 1,7. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit oder Selbstbeherrschung, je nach Übersetzung. Was möchtest du heute erkennen, benennen, vielleicht bereuen, es vor allem Gott herhaben und ihn darum bitten, dass er es umwandelt? Dass es Pfingsten werden kann in unserem Herz. Nehmen wir die Gelegenheit wahr, lassen wir uns neu erfüllen von diesem Geist. Für uns alle heute gilt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Amen.